kein Wasser. Dann kamen sie nach Mara, wo es Wasser gab. Doch sie konnten es nicht trinken, weil es bitter war. Deshalb nannte man den Ort Mara, das heißt Bitterbrunnen. Das Volk rebellierte gegen Mose und sagte: Was sollen wir jetzt trinken? Und da schrie Mose zum Herrn, und der Herr zeigte ihm ein Stück Holz. Mose warf es ins Wasser, und dann konnten die Israeliten es trinken. An diesem Ort gab Gott dem Volk Recht und Gesetz und stellte es auf die Probe. Mose sagte zu dem Volk: Gehorche dem Herrn, deinem Gott, und tu, was in seinen Augen recht ist. Beachte seine Gebote und alle seine Anordnungen. Denn er hat gesagt: Wenn du dich daran hältst, werde ich keine der Krankheiten über dich bringen, die ich über die Ägypter gebracht habe. Denn ich bin der Herr, dein Arzt. Danach kamen sie nach Elim, wo es 12 Wasserquellen und 70 Palmen gab. Dort am Wasser schlugen sie ihr Lager auf. Mein Jungscharleiter, der hat Hosi geheissen. Und mein erstes Jungschi-Lager habe ich mit 7 in Teufelen am Hagneck-Kanal, direkt am Bielersee, können machen. Und ich weiss noch, wir haben dort so mit holzschwarten Tischen und Bänken unter freiem Himmel aufgestellt, zusammengezimmert. Und dann ist der Hosi am Mittag hergestanden und hat gesagt: Heute gibt es Spaghetti. Und es dürfen alle einmal nehmen. Und dann warten wir, bis alle gegessen haben, und dann darf man noch ein zweites Mal nehmen. Das waren klare Regeln. Und dann bin ich dort vorgegangen als 7-Jähriger, habe die Spaghetti auf das Teller genommen, bin auf meine Bank gehockt und habe links und rechts mit meinen Kollegen angefangen blödeln. Und mein Teller hat sich umgedreht und ist direkt in den Sand gefallen und meine Spaghetti sind am Boden gelegen. Und ich höre heute noch, wie mich der Febel auslacht, wie meine Spaghetti am Boden liegen. Und ich habe meine Spaghetti natürlich nicht mehr essen können. Wir die fort und dann habe ich meine zweite Ladung holen wollen. Dann ist der Hause gekommen und gesehen, bis alle gegessen haben und dann kannst du nochmal gehen. Da war er konsequent. Und er hat gesagt: Aber weißt du was? Hier hast du mein Tauerspaghetti, nimmst du die und isst die Spaghetti. Und dann habe ich auf meinem Bank am Hause seine Spaghetti gegessen und er hat gewartet, bis alle gegessen haben und ist nachher für sich ein zweites Mal geholt. Und ich habe zwei Sachen gelernt. Das erste ist, Gnade und Gesetz zusammenzubringen. Das ist eine hohe Kunst. Das ist eine hohe Kunst. Und das zweite, was ich gelernt habe, ist, hab Sorge, die 7-Jährigen beobachten. Sie beobachten gut. Wir sind in unserer Predigserie Exodus und wir haben schon ganz verschiedene Texte anschauen. Wir werden weiter mit diesem Text dran sein, vielleicht noch bis Ende Juni. Und zwar haben wir gesehen, Israel lebt der Sklaverei, ist unterdrückt von Ägypten. Und Gott schickt Mose und Mose führt das Volk aus Ägypten raus, führt sie in die Freiheit. Und letzte Woche haben wir gesehen, wie Mose das Volk durch das Schilfmeer durchführt und Gott trennt das Wasser. Und dort schnitt Gott das Ägypten, die Sklaverei ab. Und Israel ist zum ersten Mal ein freies Volk und kann nicht zurückschauen, sondern voranschauen in eine Zukunft. Und so machen sie sich auf den Weg und man sieht so ein bisschen ansatzweise, vermutlich sind sie in den Süden gegangen, an einem Ort, der Mara heisst. 3 Tage lang waren sie in der Wüste, haben kein Wasser gefunden, 3 Tage lang. Und dann kommen sie an einen Ort, wo es einen Brunnen hat, wo es Wasser hat, aber das Wasser ist bitter oder vermutlich ist es salzig, Salzwasser, so Brackwasser, nicht Süßwasser, aber auch nicht Meerwasser, sondern einfach ungenießbares, salziges Wasser. Man kann sich vorstellen, das ist nicht nur bitteres Wasser, das ist bitter für Israel. Das ist eine bittere Erfahrung, die sie da machen. Sie sind unterwegs in Freiheit und plötzlich merken sie, dass sie kein Wasser haben. Bitter ist das. Brené Brown hat gesagt, Groll oder Verbitterung ist das Gefühl von Frustration, Verurteilung, Wut oder aber verstecktem Neid im Zusammenhang mit wahrgenommener Unfairness oder Ungerechtigkeit. Bitterkeit, Verbitterung ist eine Erfahrung, die wir alle zusammen auf die eine oder andere Art kennen. Kannst du dir vorstellen, du bist an einem Ort engagiert, investierst dich mit Zeit, vielleicht mit Geld, mit Kraft, Energie, Ideen und hast vielleicht hohe Erwartungen, dass etwas zurückkommt, dass das irgendwie vielleicht anerkannt wird, wo du investierst, die Risiken, die du bist eingegangen, dass sich das vielleicht irgendwie auszahlt und dann kommt vielleicht ein Brief zurück oder eine so kurze Nachricht, tut mir leid, Ihnen mitteilen zu müssen, Pünktli. Und innerlich kommt eine bittere Erfahrung. Und wenn das regelmässig passiert, eine Verbitterung. Bitteres Wasser. Der Tilman Moser ist in Deutschland aufgewachsen. Und er ist in einer ganz konservativen, sehr gesetzlichen Kirche aufgewachsen. Und er hat Gott vor allem als unbarmherzigen Richter erlebt. Und als er etwa 20 war, ein junger Mann, hat er mit dem Gott gebrochen. Und hat ein Büchlein geschrieben, die ein oder andere hat es vielleicht gelesen, die Gottesvergiftung heisst es. Er hat ganz eine bittere Erfahrung gemacht mit dem Gott und hat sich ganz distanziert, hat mit dem Gott nicht mehr wollen zu tun haben. Und ich habe das Büchlein gelesen, es ist beklemmend, wenn man es liest, die Abrechnung, die er macht mit Gott. Und wenn man aber auch ein bisschen seine Geschichte hört, ein Stückchen da verständlich. Er hat geschrieben, das Hauptkennzeichen für mich ist Erbarmungslosigkeit. Und er redet das zu Gott, du hattest so viel an mir verboten, dass ich nicht mehr zu lieben war. Bitter, eine bittere Gotteserfahrung, die er da gemacht hat. Und wir Menschen, alle zusammen, haben auf die eine oder andere Art bittere Gottesbilder. Da gibt es auf die eine Seite vielleicht die ganz konservativ gesetzliche Gottesbilder, wo Gott einfach nur als Richter beschreibt. Und auf die andere Seite gibt es die liberale, ganz billige Gnade, wo über alles einfach darüber hinwegwischt und sagt, ist alles nicht so schlimm. Auch das ist ein bitteres Gottesbild, eine Verzerrung von was der Gott wirklich ist. Und in dem Text, den wir heute gelesen haben, bin ich der Meinung, haben wir ein ausbalanciertes, gesundes Gottesbild. Und ich werde euch das probieren zu erklären. Ich kann es die nächste Folie zeigen. Der Text, der ist folgendermaßen strukturiert. Wir sehen, 3 Tage lang eine Wüste Schur, das ist die Herrenführung. Und ganz am Schluss verlösen Mara wieder, sie gehen weiter. Und da dazwischen sehen wir 2 unterschiedliche Erfahrungen, 2 unterschiedliche Menschen und Gottesbilder. Wir sehen am Anfang den rettenden Gott. Und dann sehen wir aber näher auch im zweiten Teil den fordernden oder den gebietenden Gott. Wir werden die beiden Aspekte etwas genauer anschauen. Im ersten Teil der rettende Gott. Wir haben es vorhin gesehen, Israel ist unterwegs in der Wüste, hat kein Wasser, kommt nach Mara, dort gibt es untrinkbares Wasser und eigentlich ist ihre Situation aussichtslos. Wenn nicht ein Wunder passiert, dann überleben sie die Situation nicht. Sie können sich selber nicht mehr retten, ganz egal, was sie entscheiden, ganz egal, was sie machen. Und sie merken das und gehen rum zum Mose und fangen an zu rebellieren. Mose, was soll man trinken? Und der Mose geht zu Gott und Gott auf eine ganz eindrückliche Art. Ohne Finger zu zeigen, ohne Bedingungen zu erstellen, ohne irgendwelche Bedingungen, sagt er, nimm ein Stück Holz, wirf sie ins Wasser, ein natürliches Mittel, ein übernatürliches Wunder und das Wasser wird süß. Und was wir dort sehen, ist, dass Israel sich selber nicht hätte können retten, nichts hätte können machen, für dass sie sich aus dieser Situation befreien können. Und Gott greift rettend ein. Einfach weil er ein weites Herz hat, barmherzig ist. Und wenn wir ins Neue Testament sehen, sehen wir ganz spannende Parallelen. Jesus, der ans Kreuz geht, am Kreuz stirbt, und dort wird sichtbar, so wie das Jonas vorhin gesagt hat, der Gott hat nichts gegen dich, er hat vergeben. Am Kreuz bewirkt Gott Vergebung von Sünde, von Schuld. Nicht, weil es der Mensch verdient hätte, nicht, weil er etwas hätte dazu beitragen können, sondern weil Gott gnädig und barmherzig ist, weil er es will. Das ist das eine, der erste Teil. Und dann kommt aber ein zweiter Teil und ein anderes Gottesbild und aber auch ein anderes Menschenbild. Jetzt steht der Mensch vor Gott, Israel steht vor Gott und Gott sagt zu dem Volk, ich lege dir heute meine Gebote vor dir her. Also es heisst, dass Israel jetzt aber in der Lage ist, selber Entscheidungen zu treffen. Sie sind in der Lage, ihr Leben selber zu gestalten, selber über viele Sachen zu entscheiden. Und Gott gibt ihnen diese Freiheit. Er lässt sie die Freiheit. Und sagt aber dann auch, mit den Konsequenzen von deinen Entscheidungen musst du leben. Mit diesen Entscheidungen musst du dann auch umgehen. Und darum hat Gott die Gebote, die er dem Volk Israel sagt, weil es ihm ein Anliegen ist, dass das Volk sich nicht verirrt oder zugrund geht. Die Freiheit, die Gott dem Volk Israel gibt, die ermöglicht ihnen auch, dass sie ihr Leben kaputt machen. Israel hat die Freiheit, dass sie ihr Leben, sagen sie ein bisschen plump, an die Wand fahren kann. Und Gott hat das Anliegen und sagt, und das soll nicht passieren, und darum gebe ich dir die Gebote, halt dich dran. Und dann geht der Text sogar so weit und sagt, dass Gott ein Stückchen zurücksteht und sagt, jetzt stellen wir es auf die Probe und schauen, was sie mit ihrer Freiheit machen. Es sind zwei verschiedene Gottesbilder. Der Mensch, der sich nicht retten kann, und Gott, der gnädig rettend eingreift. Und der Mensch, der die Freiheit hat, zu entscheiden. Und Gott, der das Gebot gibt und sagt, richte dich an, aber es ist deine Entscheidung und du musst mit den Konsequenzen leben. Ich werde euch ein Beispiel aufzeigen, das aus der heutigen Zeit kommt, das mich gerade in der letzten Woche doch ziemlich beschäftigt hat. Die Jugend, die heute aufwächst, und mit dem meine ich vor allem Teenies, gehört zu den ersten Generationen, die oftmals ein Handy hat und freien Zugang, unbegrenzten Zugang zu Internet und mit dem aber auch unbegrenzten Zugang zu Gratis-Pornografie. Und lange hat man nicht so recht gewusst, was macht das mit den Teenies, wie verändert sich das, und in aller Regel kommen Teenager etwa mit dem Jahr 12 das erste Mal in Kontakt mit Pornografie. Und das ist aber eine Zeit, wo bei den Teenies sich das Hirn nach wie vor ganz stark entwickelt und Frauen- und Männerbilder immer noch ganz stark geformt werden. Und jetzt kommt die Pornografie und verändert Mann- und Frauenbilder. Und Nach wie vor entdeckt man irgendwie mehr auch wissenschaftlich, dass Konsequenzen, gerade bei diesen Teenies, verheerend sind. Es gibt ganz negative Männer- und Frauenbilder, die durch diese Medien vermittelt werden. Und in der Schweiz haben wir einen Jugendschutz, der über Alkohol bei den Jugendlichen strenge Regeln hat. Wo bei Tabak und so weiter strenge Regeln hat. Aber wenn es um Nadel und Medien geht, da hat man eigentlich fast keine Grenzen. Ganz wenig, aber fast keine Grenzen. Und ich denke, es ist ein Beispiel, wo Gott uns auch als Gesellschaft sagt, ihr seid frei, wie ihr eure Gesellschaft wollt ordnen. Aber ich habe euch Gebot vorgelegt. Und mit dem könnte man zum Beispiel sagen, Intimität bedingt Verpflichtung. Und darum die Christen auch immer wieder die Ehe so hoch erheben. Intimität braucht Schutz. Und Gott sagt, schau, ich habe es euch vor Augen gelegt, ich habe es euch hergelegt, aber es ist euch überlassen, wie ihr als Gesellschaft, aber als Einzelpersonen wollt leben. Und müsst aber auch mit den Konsequenzen leben, die die Freiheit mit sich bringt. Und ich weiss nicht, wie es euch geht. Ihr klopft immer wieder mal ab dieser Freiheit, die Gott uns gibt. Und gleichzeitig aber auch ab der Verantwortung, die er uns überträgt, für ein Leben zu leben. Und ich frage mich auch immer wieder mal, Gott, wie weit geht denn deine Freiheit? Stehst bis am Schluss konsequent zurück und sagst, du entscheidest und du gehst den Weg. Oder gibt es nicht irgendwo einen Moment, wo doch plötzlich die Barmherzigkeit von Gott wieder überhand nimmt und er rettend eingreift? Was gewichtet Gott mehr? Die Freiheit vom Mensch oder seine Barmherzigkeit? Und wir sehen, dass sich die zwei streng durch die ganze Bibel durchziehen. Ich denke auch immer wieder mal, erbarm dich Gott. Geht auch über uns als Gesellschaft, wenn wir gewisse Entscheidungen treffen oder einfach schleifen. Und da bin ich immer auch wieder dankbar, dass Gott nicht nur ein Gott ist, der Freiheit und Verantwortung überträgt, sondern immer einer, der rettend eingreift, barmherzig ist. Und ich werde euch eine Geschichte erzählen, wo nicht reindruck kann, das auf ganz eindrückliche Art illustriert. Eine Geschichte, die ich auch wieder als 7-jähriger Bub gelesen, gelost habe. Das ist eine Geschichte von James Whittaker. Vielleicht kennt ihr das. James Whittaker war im Zweiten Weltkrieg in der US Army ein Pilot, ein junger Lieutenant, und hat den Auftrag bekommen, im Pazifik ein Flugzeug von einer kleinen Insel auf eine andere kleine Pazifikinsel zu fliegen. Und als sie unterwegs sind, stellen sie fest, dass der Oktant, das ist das Navigationsgerät, das sie haben, kaputt ist. Und als sie mit diesem grossen Flugzeug unterwegs sind, stellen sie fest, dass sie verloren sind. Dass sie die kleine Pazifikinsel nicht finden. Und so müssen sie das Flugzeug auf dem Wasser aufsetzen. Und dann können sie sich in 3 Schlauchboote retten. Es sind 8 Crewmitglieder. Und das sind sie. Mit 4 Orangen, mit ganz wenig Wasser im endlosen Pazifik. Und dort ist nicht Brackwasser, nicht bitteres Wasser, sondern wirklich salziges Wasser. 3 Wochen lang sind sie unterwegs in diesem Schlauchboot. Und da ist ein Oberst, der Oberst Adams. Und der holt die 3 Schlauchboote jeden Tag immer wieder mal zusammen und liest einen Text aus der Bibel. Und einmal kommt er an diesem Text aus Matthäus 6 vorbei, wo er vorliest und sagt, kümmere dich nicht um was du essen sollst und was du sollst trinken und um deine Kleider. Gott weiss um all das. kümmere dich viel mehr darum, um das Reich von Gott und halt es an erster Stelle, dann wird er dir mit allem anderen versorgen. Und sie erleben das auf eindrückliche Arten, wie Gott sie immer wieder mal versorgt, mal kommt der Regen, mal kommt ein Fisch ins Boot. Sie überleben 7 von den 8, überleben die Reise. Und nach 3 Wochen kommt die eine Gruppe an einen Strand, der James Whittaker, und die ganze Crew wird dort gerettet. Und der James Whittaker geht nachher seine Geschichte erzählen. Und jetzt kannst du uns hier das Zitat zeigen. James Whittaker hat gesagt: Ich erzählte, wie ich dort draußen in den heißen Tagen meinen Gott fand. Ich wurde von ihm erhört, wie vielleicht nie mehr im Leben. Es war das größte Erlebnis, das ein Mensch haben kann. Es ist die größte Geschichte, die ein Mensch erzählen kann. Der Tilman Moser hat bittere Erfahrungen gemacht in seinem Leben. Und als er das Gottesbild, das giftige Gottesbild abgestreift hat, sagt er am Schluss von seinem Buch, hat er sich langsam wieder ein bisschen dem Gott annähern können. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir als Christen immer wieder die Gnade, die rettende Gnade von Gott hochheben und aufzeigen, dass wir Menschen uns nicht retten können, aber dass da ein Gott ist, der eingreift und rettet. Und ich glaube, es ist aber genau so wichtig, dass wir als Christen immer wieder mal die Gebote von Gott hochheben und sagen, wir haben eine Freiheit. Gott hat uns die Freiheit gegeben und wir tragen eine Verantwortung und müssen Entscheidungen und sollen Entscheidungen treffen und aber auch mit den Konsequenzen leben können. Und diese zwei Sachen zusammen zu haben, das ist eine grosse Kunst. Ich glaube, Jesus am Kreuz hat es wahrscheinlich am eindrücklichsten können zusammenhaben. Mein jüngster Leiter, der Hosi, hat mir das vorgelebt als 7-Jähriger. Und ich wünsche uns auch immer wieder mal, dass wir so Menschen um uns haben, die Gnade und Gebot irgendwie zusammenbringen können, zusammenhaben, vorleben. Und ich wünsche dir, dass du auch so ein Mensch bist und wirst und immer mehr wirst, der die Gnade und Gebot zusammenhaben kann. Und ich wünsche uns auch, dass wir immer wieder dem Gott erleben, wo die Gnade und Gebot zusammenbringen. Das wollte ich euch heute mit auf den Weg geben. Ich bete und dann werden wir nachher das Abendmahl empfangen und wir werden dort auch sehen, dass auch im Abendmahl Gnade und Gebot ganz eng ineinander verzahnt sind. Himmlischer Vater, danke, hast du deinen Sohn in die Welt geschickt. Du weißt, wo wir in unserem Leben ganz bittere Erfahrungen gemacht haben und vielleicht selber auch immer wieder mal Verbitterung erleben. Jesus, wir sind darauf angewiesen, dass du uns führst, rettest, weil es immer wieder mal Situationen gibt, wo wir nichts machen können, wo wir als Menschen nicht mehr weiter können, so wie Israel. Du kennst uns, du weißt, wenn wir das Tiefste in innen sind. Und ich danke dir aber auch, dass du uns immer wieder befähigst, Freiheit zu gestalten und Verantwortung zu übernehmen. Gib uns Weisheit, als Einzelne, aber auch uns als ganze Gemeinde, dass wir Entscheidungen vor dir treffen, die im Einklang sind mit deinen Geboten, mit dem, was in deinen Augen recht ist. Und dort, wo wir von deinem Weg abkommen, bitten wir dich, dass du immer wieder uns neu zurück zu dir holst. Danke, gibst du uns immer wieder die Möglichkeit, umzukehren.
Und nehmen uns einfach einen Moment von der Stille. Jesus Christus lädt uns alle ein an seinen Tisch zum Fest der Erinnerung an Gottes Wege mit seiner Welt, zum Fest der Gemeinschaft untereinander und mit Gott und zum Fest der Hoffnung auf eine neue Erde und einen neuen Himmel. Ich lese die Einsetzungswort aus dem 1. Korinther 11. Dort steht: Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach: Das ist mein Leib für euch, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und von dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also auf unwürdige Weise von dem Brot isst oder von dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst, und so esse er von diesem Brot und trinke von diesem Kelch. Amen. Ich denke, wir sehen hier in diesem Text die zwei Spannungen von Gnade und Gebot. Einerseits die Gnade, wo Jesus sagt: Geh für euch. Der Lieb, das Blut, geh für euch. Bedingungslos. Weil Gott liebt. Und dann aber die Herausforderung an uns: Jeder prüfe sich selbst. Mit welcher Haltung komme ich zum Abendmahl? Was interessant gefunden steht, nicht jeder prüfe den anderen. Oder die Gemeindeleitung prüfe die Gemeinde. Jeder prüfe sich selbst. Frag Gott, mit welcher Haltung kommst du zum Abendmahl? Und wir haben gelesen, dass es ein unwürdiges Empfang gibt vom Abendmahl. Unwürdig meint, wenn ich links und rechts schaue und denke: Eigentlich bin ich etwas besser. Oder eigentlich machen sie es links und rechts falsch. Würdig heisst, ich komme, weil ich weiss, dass ich ein Bettler bin. Ich komme mit einer empfangenden Haltung, weil ich weiss, nur die Gnade von Gott kann mich retten. Und darum sind alle eingeladen, die Gottes Gnade wollen, empfangen, das Abendmahl zu empfangen. Und das beinhaltet auch Kind. Wir tun mehr gewesen, das Abendmahl den Kind austeilen. Ja, manchmal sagt man: Ja, verstehe sie es denn? Vielleicht einen kleinen Teil davon. Und dann fragen wir mich, aber ja selber, verstehe ich es wirklich? So eine Tiefe in diesem Abendmahl drinnen, wo ich wahrscheinlich bis an ein Lebensende nie ganz werde ausschöpfen, was Jesus alles gemacht und da hat und für was das steht. Ich komme, weil ich empfange, weil ich weiss, dass ich die Gnade von Gott brauche. Wir würden gerne das Abendmahl auch zu euch an Platz bringen. Ich gebe dir ein kleines Zeichen. Peter würde es dann an Platz bringen. Und dann machen wir es so wie gäng: Hinter das Brot, vor den Kelchen. Helfer dürfen vorkommen und Lobpreisband darf auch schon kommen. Und dann sind wir alle eingeladen,
Jesus sagt, kommt, denn es ist schon bereit.